Wikipedia bezeichnet als Monokultur ja landwirtschaftliche, gartenbauliche oder forstwirtschaftliche Flächen, auf denen ausschließlich eine einzige Nutzpflanzenart über mehrere Jahre hintereinander angebaut wird. Beispiele von Monokulturen sind zum Beispiel der Nassreisbau in Asien oder der Maisanbau in Deutschland oder Norddeutschland.
Ja.
Was würden Sie da hinzufügen? Was ist eine Monokultur?
Ja, das ist schon richtig definiert, muss man sagen. Es wird im allgemeinen Sprachgebrauch allerdings oft dieser Begriff sehr schnell gebraucht für Kulturen, die relativ viel Fläche einnehmen in der Landschaft, aber in der Regel trotzdem in einer Fruchtfolge drin sind. Also es wird da übertrieben sozusagen von Seiten der Nichtfachleute meistens. Sehr, sehr oft. Bei uns gibt es fast keine Gegenden, wo Monokultur Mais gefahren wird. Gibt es schon, aber das sind kleine Regionen.
Was ist denn eine Fruchtfolge?
Eine Fruchtfolge, das ist ein zeitliches Aufeinanderfolgen verschiedener Kulturen, zum Beispiel Mais, danach Weizen, danach Gerste, dann Raps und so weiter. Also wenn mehrere Kulturen hintereinander auf derselben Fläche angebaut werden, dann bezeichnet man diese Aufeinanderfolge als Fruchtfolge.
Das macht man ja, um die Nachteile von Monokulturen auszugleichen.
Richtig.
Was sind denn die Nachteile, die so eine Monokultur mit sich bringt?
Nachteile sind die, dass eine Kultur über Erntereste jeweils Krankheitserreger und Schädlinge in der Fläche lassen. Und wenn man eine Kultur anbaut und dann darauf folgen nochmal dieselbe, dann ist die direkt darauf folgende Kultur eben mit höherer Wahrscheinlichkeit mit diesen Schadfaktoren belastet. Und wenn man wechselt, dann ist es so, dass diese Schadfaktoren in den Zwischenjahren, wo die Kultur nicht angebaut wird, abnehmen. Einfach weil natürliche Gegenspieler dazu führen, dass diese Schadfaktoren reduziert werden, dezimiert werden. Das ist also ein ganz großer Vorteil, dass man sogenannte bodenbürtige oder Fruchtfolgeschädlinge und Krankheiten über eine Fruchtfolge quasi kostenlos, außer dass man natürlich auch mit manchen Kulturen nicht ganz so viel Geld verdient, also der entgangene Nutzen, der muss man ja auch als Kosten an für sich ansehen, dass man darüber Schadfaktoren reguliert. Aber das betrifft nur die Krankheiten und Schädlinge, die tatsächlich bodenbürtig sind. Also ich könnte jetzt eine ganze Vorlesung drüber halten, das will ich nicht. Das Gros der Krankheiten und Schädlinge fliegt ein oder wird eingeweht. Und das kann man natürlich nicht über eine gute Fruchtfolge beeinflussen. Logischerweise. Alle Unkräuter kann man über Fruchtfolge beeinflussen. Fast alle Unkräuter. Es gibt da auch wieder Ausnahmen, aber die sind auch bodenwürdig, deshalb kann man die über die Fruchtfolge beeinflussen.
Ein weiterer Nachteil, der von Monokulturen gesagt wird, und das wäre auch die Frage, ob es auch bei Fruchtfolgen geht, ist, dass das Insektensterben von Monokulturen ausgelegt wird, weil Monokulturen ja so saisonal bedingt sind und die Insekten danach dann kein Essen mehr finden. Ist das mit der Fruchtfolge dann auch aufgehoben?
Ja, das kommt natürlich darauf an, welche Kulturen in der Fruchtfolge stehen. Wenn gute Bienenweiden, zum Beispiel Raps, der übrigens mit sehr viel Pflanzenschutz angebaut werden muss, weil er ansonsten keinen Ertrag bringen würde, aber der ist trotzdem eine sehr gute Bienenweide. Wenn der in der Fruchtfolge drin ist, dann ist es positiv. Aber wenn man eine Fruchtfolge nur aus Getreide und Rüben hat und Mais ist auch keine so gute Bienenweide, dann wird es für die Bienen in einer Landschaft, wo nur diese Kulturen stehen, eben schwieriger. Allerdings muss man sagen, ich bin kein Bienenexperte, aber die Kulturpflanzen sind nur eine Quelle für die Bienen. Ansonsten gibt es natürlich auch noch viele Wildpflanzen und auch Obstbäume, die als Nahrungsquelle für die Bienen gelten. Wobei Sie haben jetzt nicht nur über Bienen gesprochen, sondern Insekten allgemein, gell?
Mhm.
Und den Zusammenhang, den ich habe den jetzt für Bienen genannt, den kann ich nicht wirklich, bin ich nicht die Fachfrau für Insekten, also für all diese fliegenden oder auch krabbelnden Lebewesen im Agrarökosystem. Es gibt einige Insekten, die profitieren davon, dass das Feld relativ frei ist, dass also nicht ein Halm am anderen steht, sondern dass es ein bisschen locker steht sozusagen. Das gibt es, aber das hat dann wiederum mit der Kultur selber zu tun und weniger mit der Fruchtfolge. Also die mit oder wenn man, sag mal, eine Fruchtfolge an sich ist immer nur günstig für die Umwelt, wenn auch der jeweilige Einfluss der Einzelkultur auf die Umwelt positiv ist. Also am Beispiel Bienen eben gesagt, also Bienen sind sehr günstig, oder für Bienen ist der Raps sehr günstig, und insofern eine Fruchtfolge mit Bienen ist gut für die Bienen. Und so wird es vermutlich mit vielen verschiedenen Arten von Insekten auch sein. Die eine Kultur ist günstig, die andere ist weniger günstig. Für Insekten, die unten am Boden krabbeln, ist logischerweise ein Bestand, der unheimlich dicht ist, nicht so günstig wie einer, der etwas offener ist. Für Vögel, da weiß ich so ein bisschen, Bodenbrüter, ist es günstig, wenn die Bestände etwas offener sind, damit sie eben eine Nistmöglichkeit haben und so weiter. Sicher kann man sagen, dass eine intensive Landwirtschaft also in agrarökologischer Hinsicht schlechter zu bewerten ist als eine extensivere Landwirtschaft. Und mit einer extensiveren Landwirtschaft geht in aller Regel eine relativ weite, diverse Fruchtfolge einher. Das kann man sagen.
Ist denn eine extensivere Landwirtschaft?
Extensivere zum Beispiel Ökolandbau oder sagen wir schon mit Pflanzenschutz und Mineraldünger durchgeführte Landwirtschaft, die aber weniger davon verwendet. Also alles, was Intensität wegnimmt, ist in aller Regel günstig in agrarökologischer Hinsicht. Und ich kann es eben nicht explizit für die Insekten sagen, kenne ich mich zu wenig aus, aber das wird allgemein für die Insekten vermutlich auch so sein.
Eine Monokultur bringt ja häufig viel mehr Ertrag oder auf jeden Fall wird viel bei den Kosten eingespart. Deshalb hat sich die Monokulturen auch weltweit eigentlich sehr weit verbreitet. Wie sind die Ausmaße von Monokulturen? Wo finden wir noch ganz gemischte Felder und wo finden wir eigentlich nur Monokulturen?
Also Monokulturen in Deutschland gibt es fast überhaupt nicht. Es gibt Gegenden, wo der Winterweizenanteil zu hoch ist, also ungünstig hoch in meinen Augen für die Fruchtfolge. Es gibt Gegenden, wo der Anteil des Maises zu hoch ist. Es gibt Gegenden, wo der Anteil der Wintergetreidearten allgemein einfach zu hoch ist, sodass ich als Pflanzenbauerin sage, das ist einfach nicht mehr gesund. Aber Monokulturen gibt es in Deutschland fast überhaupt, also eigentlich glaube ich heute fast gar nicht mehr. Es gab eine Zeit im Oberrheingraben, also in dieser begrenzten Region, wo etliche Landwirte Mais nach Mais nach Mais, also über Jahrzehnte quasi nur Mais angebaut haben. Aber das ist eine sehr, sehr kleine, sehr, sehr kleine Gegend. Und eben, also es gibt eine Vereinfachung der Fruchtfolge, die ist festzustellen, das muss man sagen, und das hat sicherlich auch negative Effekte in agrarökologischer Hinsicht. Pflanzenbau, ich sehe es kritisch. Man muss die Landwirte aber auch absolut verstehen, weil wenn man die Fruchtfolge erweitert, das in der Regel mit verringerten Deckungsbeitrag, also verringerten ökonomischen Nutzen einhergeht, weil man baut ja die Kultur, die am meisten bringt, natürlich möglichst häufig an, logischerweise. Und wenn man ökonomisch auch in der Bredouille ist, dann muss man da auch aufpassen, einfach um den Betrieb zu erhalten. Und also ich kann da vieles von den Landwirten sehr, sehr gut verstehen.
Und dann ist das wahrscheinlich auch der Grund, warum weltweit, gerade in vielen afrikanischen Ländern, es sehr viele Monokulturen gibt, weil der Bedarf einfach hier in den Industrieländern so stark für ein einziges Gut ist.
Oh, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Da kenne ich mich zu wenig aus. Also kann ich gar nicht sagen für Afrika. Aber es ist natürlich immer so, umso mehr man sich spezialisiert auf das, was an dem Standort besonders gut wächst oder was man besonders gut produzieren kann, umso höher ist der ökonomische Gewinn pro Einheit. Und das ist eben der Treiber immer. Trotzdem ist es so, dass sehr enge Fruchtfolgen, also von Monokultur kann man in Deutschland, wie gesagt, außer im Oberrheingraben gar nicht sprechen, aber sehr enge Fruchtfolgen, davon kann man reden, die haben irgendwann, das ist immer das auch für einen Landwirt das Unschöne, es funktioniert eine ganze Weile und irgendwann bricht das System dann auch zusammen. Wann das ist, das kann man schlecht vorhersagen.
Und solche engen Fruchtfolgen, die dann wahrscheinlich die Böden, also das System zusammenbrechen lassen, wie Sie gesagt haben, sorgen aber natürlich einmal für ökonomischen Nutzen, auch für mehr Nahrungsproduktion. Nach Ihren Einschätzungen, wie weit würden Sie sagen, dass solche Monokulturen oder auch enge Fruchtfolgen für die Welternährung insgesamt notwendig sind?
Oh, das ist wirklich wirklich wichtig, ganz, ganz schwierig. Das sowieso, also diese Frage, ob unsere Landwirtschaft relevant ist für die Weltenernährung, also hier bei uns in Deutschland oder Europa, das ist auch ganz schwer zu beantworten. Ich versuche mich zwar schon ziemlich lange auch so ganz nebenbei, das ist jetzt nicht mein Kerngebiet, eben damit zu befassen, weil es einfach moralisch wichtig ist und mich umtreibt. Aber die Antworten sind wirklich sehr, sehr schwierig. Ich glaube, wichtig ist vor allen Dingen, dass die Personen in Afrika und Asien und teilweise auch in geringem Umfang in Lateinamerika, dass die Möglichkeit erlangen, und zwar die ökonomische Möglichkeit, überhaupt Lebensmittel in ausreichendem Umfang für sich anzubauen und auch die Produktionsmittel, und das heißt auch Pflanzenschutzmittel und vor allen Dingen Mineraldünger, erhalten, weil damit eine Steigerung der Erträge in relativ effizientem Maße möglich ist. Heißt nicht, dass nicht Ökolandbau auch möglich ist dort, aber sag mal, wenn man die Produktionsmittel, die bei uns die Ertragssteigerung massiv verursacht haben, dort einsetzt, bringt das natürlich auch sehr viel. Und daran fehlt es oft auch an modernen Sorten, die einfach die hohe Erträge bringen. Und dann passiert es eben auch oft, dass, soweit ich das einschätzen kann, dass Misswirtschaft betrieben wird, ohne es zu wissen. Also dass zum Beispiel, das kriegt, glaube ich, jeder Bürger mit, Tiere in den Wald getrieben werden und damit dann irgendwann die Wälder zurückgedrängt werden und das dann wieder negative Effekte hat auf Erosion, Klima und so weiter.
Dann würde ich aber auch von den, weil es eher ihr Spezialgebiet ist, wieder auf die Fruchtwechsel in Deutschland zurückkommen. Und zwar haben Sie ja schon von Ökolandbau und anderem Landbau gesprochen, also mit mehr Pflanzenschutz, mit den, was für öffentliche Debatten rund um Monokulturen oder Fruchtwechsel gibt es?
Öffentlich. Also öffentlich nehme ich vor allen Dingen wahr Diskussionen um Bienen, um Insekten, um Pflanzenschutz, weniger um Fruchtfolgen. Also der Zusammenhang zur Fruchtfolge, der wird ja öffentlich, glaube ich, weniger hergestellt. Und der ist auch nicht ganz so offensichtlich, muss man wirklich sagen. Natürlich, es wird oft von einer Vermeisung der Landschaft gesprochen, bedingt durch die Biogasanlagen. Da muss ich sagen, es stimmt, der Maisanbau hat zugenommen, aber keinesfalls überall in einem ungesunden Maße, sondern in manchen Gegenden war es sogar sehr vorteilhaft, den Mais in die Fruchtfolgen mit reinzunehmen, habe ich gerade gestern in der Vorlesung wieder gehabt. In manchen Gegenden ist es aber auch viel zu viel geworden mit dem Mais und das ist ungünstig. Und diese Debatte, die besteht oder die ist jetzt gerade nicht mehr ganz so akut in der Öffentlichkeit, die ist wichtig und die Politik hat auch versucht, dem entgegenzuwirken. Aber man muss auch sagen, wahrscheinlich müsste der Verbraucher immer noch mehr tun dafür, dass die Landwirte von allem, was eben nicht ökonomisch, aber ökologisch ist, mehr tun. Also ein Beispiel, eine geniale Kultur für die Biogasanlage als Alternative für Mais wäre die durchwachsene Silphi. Die ist allerdings ertraglich nicht gleichzusetzen mit Mais. Insofern, wenn man eine Biogasanlage zu füttern hat, kann man nicht einfach von Mais umstellen auf die durchwachsene Silphi. Abgesehen davon hat sie noch manche andere Nachteile. Vor allen Dingen ist sie mehrjährig und man legt sich sehr lange fest. Also ich meine, alle Debatten, die über die Landwirtschaft geführt werden, sind wichtig, aber es fehlt oft das Einsehen des Verbrauchers, dass er mit seiner Nachfrage nach günstigen Lebensmitteln auch ganz massiv dazu beiträgt, dass es so ist, wie es ist.
Das ist eigentlich ein guter Ansatz. Aber was ich von der Fruchtfolge, wie Sie ja gesagt haben, dass das irgendwann Zusammenbruch führt, nachdem wir auch von Monokulturen umgestiegen sind. Was ist denn die Zukunft von Landwirtschaft?
Das ist eine gute Frage. Das wüsste ich auch gerne. Also es gibt manche Personen, die sagen, dass irgendwo ein dritter Weg vielleicht die Zukunft sein könnte. Also zwischen dem extrem extensiven, nämlich dem Ökolandbau, und dem konventionellen, also vor allen Dingen auf maximalen ökonomischen Gewinn, zumindest kurzfristigen ökonomischen Gewinn ausgerichteter Landwirtschaft, die auch von der ganzen Organisation, Betriebsorganisation her am einfachsten zu bewerkstelligen ist. Und das könnte die Zukunft sein, dass irgendwas dazwischen mal wird. Vor allen Dingen, wenn die politischen Rahmenbedingungen entsprechend sind, also wenn die Einschränkungen, was Pflanzenschutz anbelangt, was Düngung anbelangt, wenn die noch stärker werden, dann denke ich, werden die konventionellen Landwirte etwas extensiver und die ökologischen, die werden vielleicht auch nicht unbedingt viel intensiver, aber die sind auch die gucken auch auf den Deckungsbeitrag. Die sind auch ähnlich gestrickt letztendlich. Viele, viele, nicht alle. Sie gucken auf die Ökonomie und gehen dann mit ihren Fruchtfolgen, also engen die Fruchtfolgen oft auch relativ stark ein. Und also es scheint so ein bisschen sich aufeinander zuzubewegen, was auch gar nicht verkehrt ist. Also das würde ich gut finden, wenn man ein bisschen mehr sozusagen Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie schafft.